wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn.
Wir denken uns hinein in diese Geschichte, wir haben schon einiges gelesen jetzt.
Der Herr Jesus sendete zwei seiner Jünger. Es waren Petrus und Johannes, es wird uns in den Evangelien beschrieben, vor den Tagen des Passafestes voraus, um das Passafest in einem Saal mit Polstern vorzubereiten. Denn zu der Zeit des Herrn Jesus, das müssen wir uns vor Augen halten, wurde in Israel das Passafest gefeiert, das lange Zeit, auch zur Zeit des König Davids zum Beispiel, nicht gefeiert wurde. Aber damals, zur Zeit des Herrn Jesus, wurde es offiziell gefeiert. Genauso wie es Gott der Herr für sein Volk angeordnet hatte, als er sein Volk, die Kinder Israels, aus der Knechtschaft, aus Ägypten erlöst hatte. Diejenigen, die gerade mitgehen im zweiten Buch Mose, die wissen ganz genau, wo der Herr das angeordnet hat. Wir haben es durchgenommen. Auch zur Zeit, als der Herr Jesus auf Erden war, wurde genau daran gedacht, dass der Herr die Kinder Israel aus der Knechtschaft in Ägypten erlöst hat. Es wurde damals noch daran gedacht. Überall da, wo ein Lamm geschlachtet wurde in Ägypten und das Blut an die Türpfosten und an die Oberschwelle der Türe gestrichen wurde, wurden die Hausbewohner von dem vorüberziehenden Gericht Gottes bewahrt. Das ist Pessach. Das heißt, das Gericht zieht vorüber. Das Blut des Lammes hatte die Kinder Israel vor dem Würgeengel bewahrt, der alle andere Erstgeburt tötete. Was für ein Schrecken damals. Und auch der Herr Jesus, als er auf Erden war, er hatte alles eingehalten, als er in diese Welt eingeboren war, was es an Gesetzen und Feiertagen in Israel gab. Da gab es überhaupt keinen Anstoß. Er, der Sohn Gottes, hat sich vollkommen unter das Gesetz gebeugt und gestellt. Und zudem müssen wir an dieser Stelle beständig daran denken, dass er, der Herr Jesus, ja der Einzige war, überhaupt der Einzige war und ist, der Gottes Gebote vollkommen erfüllte und erfüllen konnte. Das konnte keiner sonst, außer ihm. Bis zum heutigen Tag nicht. Nun war es also Donnerstag. Zwei seiner Jünger sollten das Passamahl vorbereiten. Das heißt, es musste auch ein Lamm geschlachtet werden und an das gedacht werden, dass Gott sein Volk aus der Knechtschaft Ägyptens erlöst hat. Und bald kam Jesus mit den 10 anderen Jüngern hinterher und hält nun das Passamahl mit allen 12 Jüngern. Wohl hatten es einige seine Jünger zu dieser Zeit noch nicht richtig erkannt, dass sich der Herr Jesus jetzt zu einer Erlösung für viele hingeben wird. Wohl hatten das die Jünger noch gar nicht richtig erfasst, dass der Herr Jesus gekommen war, sein Leben hinzugeben zu einer Erlösung für viele. Ja, vielleicht hatten sie gedacht, Jesus spricht vieles, was wir nicht so ganz richtig einordnen und verstehen können. Er spricht manchmal in Prophetie. Ja, das wird sicherlich noch einige Jahre gehen. Er wird sicherlich noch viele Jahre bei uns sein. Irgendwie hatten es die Jünger noch nicht richtig registriert, verstanden und erkannt, dass Jesus sich jetzt an diesem Passafest als das Lamm Gottes für die Welt hingeben wird. Er, der keine Sünde hat, gibt sich für die Sünder hin. Er, der vollkommen ist, er, der keinen Makel hat. So wie das Lamm, das in Passa geschlachtet werden musste, das durfte auch keinen Makel haben. Und männlich sein musste, genauso gab sich der Herr Jesus hin. Denn jetzt war ein Größerer da. Jetzt war ein größeres Lamm in Jerusalem, worin auch das Lamm des Passamals seine Erfüllung finden sollte. Alle Opfer und alles Blutvergießen von Tieren, welche im Alten Testament auf den Opferaltar gebracht worden sind, die sollten jetzt in diesem vollkommenen Opfer, in Jesus Christus selbst, in dem Sohn Gottes, vollständige Erfüllung finden. In dem einen, in dem vollkommenen Stellvertreter, dessen Blut mehr ist als das Blut von Tieren, dessen Blut mehr ist als das Blut von Böcken und Kälbern. All die Tieropfer waren ja nur Vorschattungen auf den einen hin, auf Jesus Christus. All die Tieropfer und das Blut von Tieren konnten die Sünden auch nicht völlig wegnehmen. Sie könnten es nur mal bedecken vorerst. Aber der eine, der vollkommene Stellvertreter, der konnte auch die Sünden des Alten Testamentes vollkommen hinwegnehmen. Der eine, der wahre Stellvertreter, derjenige, der aus dem Himmel, aus dem Hause des Vaters in diese Welt eingeboren wurde und unter den Menschen ein- und ausging. Derjenige, der keine Sünde hatte, der Vollkommene, der Makellose, der Reine, das ist Jesus Christus. Und der feiert jetzt am Donnerstagabend mit seinen Jüngern das Passa. Und sie aßen gemeinsam von dem geschlachteten Lamm. Doch denn dann geschieht in diesem Passa mal etwas sehr Außergewöhnliches. Wir wollten Kapitel 14 aufschlagen können, Verse 22 bis 24. Da lässt Jesus das Brot und den Kelch besonders durch die Reihen gehen. Da heißt es, und während sie aßen, in Vers 22, sie haben quasi noch das Passa zu sich genommen, sie haben noch gegessen, und während sie aßen, da nahm Jesus das Brot, lobpreisete, brach und gab es ihnen und sprach, nehmet, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, sagte Dank und gab ihnen denselben, und sie tranken alle daraus, und er sprach zu ihnen, das ist mein Blut des neuen Bundes, welches für viele vergossen wird. Also hier in diesem Passa, da setzte Herr Jesus etwas völlig Neues ein, etwas, was vorher noch überhaupt nicht da gewesen ist und das zukünftig von sehr großer Bedeutung sein wird und an das zukünftig gedacht werden soll. Er setzt mit Brot und mit Wein das Mahl ein, das Mahl des Herrn, das Abendmahl. Etwas völlig Neues und doch dem bisher Bekannten, dem Passamahl, dem Pessach, auch nicht ganz fremd. Aber jetzt sollte mehr geschehen als nur die Erlösung des Volkes Israel aus Ägypten. Jetzt sollte Befreiung und Erlösung für jeden Menschen möglich werden. Jetzt sollte etwas Neues in Kraft treten. Befreiung und Erlösung für jeden Menschen. Befreiung und Erlösung aus der Herrschaft der Sünde. Befreiung und Erlösung aus der Herrschaft des Todes. Dass der Tod die Menschen nicht mehr gefangen hält. Und Erlösung und Befreiung aus der Herrschaft des Teufels. Wie sehr sind die Menschen geknechtet unter der Herrschaft des Teufels. Unter Satans Macht, unter der Sünde. Und wie sehr hält sie der Tod gefangen. Hier ist nun das vollkommene Lamm, das für die Sünde der Welt geschlachtet werden soll. Das Lamm, dessen Blut ausreicht, um Sünde, Satan und den Tod zu entmachten und außer Kraft zu setzen. Das Lamm, dessen Blut eine ewige Erlösung schafft. Für alle, welche an ihn glauben, und noch glauben werden. Gelobt und gepriesen sei er, der Sohn Gottes, dieses wunderbare Lamm, das für uns geschlachtet worden ist. Wohl war für die Jünger manches ein Rätsel, doch nun nahm die Vollendung des Erlösungswerkes dieses Lammes Gottes seinen Lauf. Bald nach dem Passamahl gingen sie hinaus in den Garten Gethsemane. Und dann bittet der Herr Jesus, seine Jünger zu wachen. Sie hatten geschlafen. Jesus ging weiter in den Garten hinein und ging auf die Knie. Und er hatte höchste Anfechtungen. Sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, sagt Lukas. Und er hatte gewacht und er hatte im Gebet verharrt. Er hatte gerungen und er hatte alles dem Vater hingelegt. Wenn es möglich ist, so lasse doch diesen Kelch bitte an mir vorübergehen. Und wir können uns hineindenken, es war nicht nur der Kelch seines körperlichen Leidens, das war vielleicht alles zweitrangig, sondern diesen geistlichen Kelch, diese Entmachtung der Finsternismächte, musste das wirklich auf diese Weise geschehen. Aber es gab keinen anderen Weg. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, lieber Vater. Er hatte gerungen und hatte alles dem Vater überlassen. Auf seine Jünger, auf die konnte er sich nicht verlassen. Wer sich manchmal auf Menschen lässt, der ist verlassen. Der Herr Jesus konnte sich nicht mal auf seine 12 Anvertrauten verlassen. Auf einen ohnehin nicht. Hatte er gewusst, dass er ihn verraten wird, der Judas. Der war schon weg. Er konnte sich nicht verlassen auf Menschen. Er konnte sich nicht auf seine Jünger verlassen. Er, der Sohn Gottes, war in völliger Einsamkeit. Er war allein gelassen in dieser furchtbaren Stunde der Finsternis. Und bald darauf kommt schon von Ferne an, hört man das Geklepper und das Geraschel und auch sieht man Licht, man sieht Fackeln. Eine riesen Menschenmenge kommt an mit Fackeln, Lampen und Waffen. Eine Rotte von Obersten und Pharisäern. In Johannes 18, Vers 12 wird berichtet, dass hier eine Rotte bzw. eine Kohorte mitgekommen ist. Wahrscheinlich waren schon römische Soldaten, wir können es nicht ganz sicher behaupten. Aber wenn eine Kohorte dabei war oder eine Rotte, dann waren es zwischen 300 und 600 Männern, die hier dabei waren, mit Waffen, schwer bewaffnete Soldaten. Und allen voraus einer seiner Jünger, der ihm so nahe stand, Judas. Wie hat er ihn verraten? Mit einem Kuss. Sei gegrüßet, lieber Meister. Und Jesus hob an und sprach zu ihnen in Vers 48, wie gegen einen Räuber seid ihr ausgezogen, mit Schwertern und Stöcken, um mich zu fangen. Ihr könnt sagen, schämt ihr euch eigentlich nicht? Bin ich so gefährlich, dass ihr mich mit solchen Waffen und mit solchen Schwertern und Stöcken einfangen wollt? Bin ich so gefährlich? Ein Lamm so einfangen, wenn man es mal so sieht. Er sagt in Vers 49, täglich war ich bei euch im Tempel. Ich habe euch doch unterwiesen, ich habe euch gelehrt. Und ihr habt mich dort nicht gegriffen. Hättet ihr doch auch dort machen können. Doch er sagt in Vers 49, damit die Schrift erfüllt würde, musste es so kommen. Und als Jesus zu ihnen sprach, ich bin es. Was, wenn Johannes 18, Vers 6 lesen, da wichen alle zurück. Die ganze Masse. Und sie fielen alle zu Boden. Kann man sich das vorstellen? Nur als er sagt, ich bin es. Hier ist Gott am Werk. Aber sie standen wieder auf und sie nahmen dann den Herrn Jesus gefangen. Die Jünger hatten alle die Flucht ergriffen. Außer einem Jüngling, der noch dabei war. Der wollte nah bei Jesus bleiben. Der wollte vielleicht sogar noch mehr tun als Petrus. Er folgte dem Herrn. Und er hatte nichts anderes an als ein Leinengewand auf seinem losen Körper. Als sie ihn aber ergriffen hatten, ließ er das Leinengewand fahren und floh nackt davon. Vers 52. Und er spricht vieles dafür, dass gerade dieser Jüngling der Markus war, der uns dieses Evangelium hinterlassen hat. Das Markus-Evangelium. Dass es gerade dieser Jüngling war, der hier geflohen ist. Er war noch am längsten beim Herrn. Aber dann ist er auch abgehauen. Nackt. Über die ganze Nacht, da gab es keinen Schlaf. Es war jetzt spät abends. Es gab keinen Schlaf. Der Herr Jesus wurde nun von einem Verhör in das andere gebracht. Wir müssen uns das mal vorstellen, was da alles los war in der Stadt über Nacht. Es hatte sich sicher auch rumgesprochen wie ein Lauffeuer. Da kommt Jesus, wir haben ihn gefangen genommen und jetzt wurde er verhört. Und zuerst wurde er vor Hannas geführt. Dieser war der Schwiegervater von Kaiaphas. Kaiaphas war zu damaliger Zeit der offizielle hohe Priester. Dann wurde er von Hannas zu Kaiaphas direkt geführt, vor den hohen Priester und vor den hohen Rat. Und da kam ein weiteres Verhör, später nochmals direkt vor dem hohen Rat. Der hohe Rat, genannt Sanhedrin, ist ohnehin die höchste jüdische Instanz mit 70 Männern. Und jetzt kamen viele falsche Zeugen herbei. Man wollte dem Herrn Jesus eine Schuld anhängen, damit er des Todes schuldig wäre. Es waren enorm viele Zeugenaussagen. Und interessant, es war nichts Griffiges dabei. Nicht mal die Zeugenaussagen, die stimmten überein. Nicht mal das hat gepasst. Alles nur Lüge. Es gab keine Indizien, um Jesus irgendeine Schuld nachzuweisen. Sie haben es nicht geschafft. Alles war nutzlos. Markus 14, Vers 44, da heißt es, die hohen Priester aber und der ganze hohe Rat suchten Zeugnis wider Jesus, um ihn zum Tode zu bringen. Und sie fanden keins. Sie haben es nicht geschafft. Wir können uns vorstellen, wie der hohe Priester am Ende frustriert geworden ist. Wir können ihn nicht greifen, jetzt haben wir ihn hier und jetzt schaffen wir es nicht einmal, irgendeine Beweislage zu schaffen. Und dann stand er auf, trat in die Mitte, der hohe Priester selbst, vor den Sanhedrin und fragte Jesus und sprach, antwortest du nichts? Antwortest du nichts, was diese wider dich zeugen? Und hat Jesus etwas gesagt? Nein, der Jesus hat nichts gesagt. Er, unser Herr, war stumm, wie ein Schaf, das vor seinem Scherer den Mund nicht auftut. Und sicherlich war er so still im Raum, dass man hätte unter den vielen Männern eine Nadel fallen hören können. Doch die Spannung, die steigt auch in den Herzen. Jetzt kommt die zweite, die alles entscheidende Frage des hohen Priesters, Vers 61. Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Eine unermessliche Spannung. Eigentlich hätten sie schon längst erkennen müssen und bezeugen müssen, dass Jesus derjenige ist, der vom Vater gekommen ist, der ihnen den Vater geoffenbart hat und dass es derjenige ist, von dem die ganze Heilige Schrift zeugt, die sie zu damaliger Zeit hatten. Derjenige, der sein Volk Israel von Anfang an geführt und geleitet hatte. Was soll jetzt diese Frage? Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Sie hätten es wissen müssen. Sie hätten es an seinen Werken erkennen müssen. Und hier war schließlich der Engel des Herrn, der im Alten Testament auftritt, in leiblicher Gestalt. Hier war der starke Arm Gottes, der im Alten Testament fortwährend genannt wird, der alles zur Ausführung gebracht hat. Derjenige, der im Alten Testament fortwährend unter seinem Volk gewohnt hat, der sein Volk begleitet hat, auch 40 Jahre in der Wüstenwanderung, in der Stiftshütte, später im Tempel, im Allerheiligsten. Der Herr war ja immer da. Derjenige, der sie auch von der Herrschaft Ägyptens erlöst hatte, der war jetzt mitten unter ihnen. Derjenige, der sie durchs Rote Meer geführt hatte. Derjenige, der sich an seinem Volk herrlich erwiesen hatte, über all die vielen Jahre. Dieser war nun in der Gestalt eines Menschen in Fleisch und Blut mitten unter ihnen oder direkt vor ihnen. Und doch hatten sie ihn nicht erkannt. Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Die Juden, die haben ja den Namen Gottes nicht ausgesprochen. Deshalb sprechen sie hier vom Hochgelobten und meinen Gott. Bist du der Sohn des Hochgelobten? Doch jetzt tut Jesus den Mund auf. Das muss er ihnen sagen. Er verschweigt es ihnen nicht an dieser Stelle, wer er ist. Nun bekommen sie alle eine ganz klare und offizielle Bestätigung. Und vielleicht sogar noch eine letzte Chance, um sich zu ihm zu wenden. Die alles entscheidende Frage wird beantwortet in Vers 62. Jesus aber sprach, ich bin's. Und ihr werdet des Menschensohn sitzen sehen, zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Da ist die Stimmung gestiegen. Vers 63, da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sagte, was bedürfen wir weiter Zeugen? Ihr habt die Lästerung gehört, was dünkt euch? Sie urteilten alle, es ging durcheinander, und sie sagten alle, er sei des Todes schuldig. Vers 65, und etliche fingen an, ihn zu verspeien und sein Angesicht zu verhüllen und ihn mit Fäusten zu schlagen und zu ihm zu sagen, Weissage. Und die Diener nahmen ihn mit Backenstreichen in Empfang. Es ging also sofort los, dass sie ihn rücksichtslos schon anfingen zu zermartern. Jetzt hatten sie aus seinem Munde selbst gehört, genau auf das, was sie schon lange gewartet hatten, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Sohn des Hochgelobten.
Und sie glaubten es ja nicht.
Sie glaubten es ja selbst nicht, weil er nicht in ihr selbst gebasteltes religiöses System gepasst hat. Für sie war es sofort klar, jetzt ist die Höchststrafe dran. Darauf haben wir gewartet. Dieser hat nämlich Gott gelästert, indem er behauptet, Gottes Sohn zu sein. Wie gibt's denn so etwas? Und auf Gottes Lästerung stand die Todesstrafe durch Steinigung. Sicherlich hatten sie sich hier ganz konkret auf 3. Mose 24, Vers 16 berufen. Dort heißt es, und wer den Namen des Herrn lästert, der soll unbedingt sterben. Die ganze Gemeinde soll ihn steinigen. Er sei ein Fremdling oder ein Einheimischer. Wenn er den Namen lästert, soll er sterben. Ganz klar vorgegeben vor Gott. Aber wenn er nicht gelästert hat, wenn es die Wahrheit ist, aber damit haben sie nicht gerechnet. Der Sanhedrin, also der jüdische Rat, konnte den Herrn Jesus zwar für schuldig erklären, ihn verachten, ihm ins Gesicht spucken und ihn mit Fäusten ins Gesicht schlagen. Aber sie hatten nicht die Macht, die Todesstrafe zu vollziehen zu damaliger Zeit. Deshalb überlieferten sie den Herrn Jesus an die öffentliche Gerichtbarkeit, und das waren die Römer. Und jetzt bringen sie den Herrn Jesus vor den Pilatus frühmorgens. Jesus habe Verrat gegen den Kaiser begangen, da er sagt, dass er ein König sei und dazu noch der König der Juden. Er wurde ungefähr um 6.30 Uhr morgens zu Pilatus geführt. Und wir können es uns vorstellen, was da für ein Aufruhr die ganze Nacht in dieser Stadt war. Von Pilatus dann haben sie ihn zum Herodes gezerrt. Herodes konnte nicht viel mit Jesus anfangen. Er hat sich gefreut, dass er ihn kennenlernen konnte. Aber er bekam keine Antwort vom Herrn Jesus. Also hat er ihn verspottet und ihn anschließend wieder zu Pilatus geführt. Pilatus hat gesagt, ich finde keine Schuld in diesem Menschen. Er wollte Jesus von der Beschuldigung und der Anklagen der Juden auch zunächst befreien. Denn er wusste, dass sie Jesus aus Neid überantwortet hatten. So lesen wir es in Kapitel 15, Vers 10. Und zudem fürchtete er sich immer mehr vor Jesus. Umso mehr, dass er diesen Jesus kennengelernt hatte. Es wurde ihm richtig unheimlich. Und da es ohnehin in seiner, also in der Großzügigkeit von Pilatus lag, einen Gefangenen zum Passafest freizugeben, um die Juden eben zu besänftigen und sie bei guter Laune zu halten, so dachte er, werden die Juden sicherlich nicht den gemeinsten und hinterlistigsten Mann, welcher Barabbas heißt und im Aufruhr einen Mord begangen hatte, auf freiem Fuß haben wollen. Die werden sich sicher alle für Jesus entscheiden, weil der hat im Endeffekt ja nichts Schlimmes getan. Als aber die Obersten der Juden das ganze Volk vor Pilatus aufgewiegelt hatten, schrie letztendlich die ganze Menge, dass Barabbas auf freien Fuß kommen sollte. Mit dem hatte Pilatus nicht gerechnet. Und als Pilatus fragte, was er denn mit Jesus tun soll, er fragte, was soll ich mit dem König der Juden tun, soll ich ihn freigeben? So schrie die ganze Menge, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Pilatus sprach zu ihnen in Vers 14, was hat er denn Böses getan? Sie aber schrien noch viel mehr, kreuzige ihn. Da gab tatsächlich Pilatus den Barabbas frei und gab Jesus zur Geißelung und zur Kreuzigung hin. Vers 16, Kapitel 15, Vers 16. Die Kriegsknechte aber führten ihn hinein in den Hof, das ist das Amthaus, und riefen die ganze Rotte zusammen. Also wenn wir hier wieder von Rotte lesen, dann müssen wir mindestens von 300 Männern ausgehen. 300 bis 600. Legten ihm einen Purpur um, flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm auf und fingen an, ihn zu begrüßen. Sei gegrüßt, du König der Juden! Und schlugen auf sein Haupt mit einem Rohr, spieen ihn an, beugten die Knie und fielen vor ihm nieder. Und nachdem sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpur aus und legten ihm seine eigenen Kleider an und führten ihn hinaus, um ihn zu kreuzigen. Um circa 9 Uhr morgens war die ganze Mannschaft mit Jesus draußen auf Golgatha. Er musste den Kreuzbalken tragen und er wird gekreuzigt auf Golgatha. 6 Stunden hängt der Sohn Gottes jetzt am Kreuz. An diesem Kreuz, unter Schmerzen und unendlichen Qualen, blutüberströmt, auch von der Geißelung, die vorausging, von der Dornenkrone, von den Nägeln, die ihm in die Händen und Füßen eingetrieben wurden. Im Psalm 22, Vers 7 wird uns auch von den Leiden Jesu berichtet und dort heißt es: Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. So hat Jesus empfunden. Und die Menschenmasse beteiligte sich an der Verspottung dieses Opfers, das jetzt am Kreuz hing, der mit einem Verbrecher zur Rechten und mit einem Verbrecher zur Linken gekreuzigt worden war. Und wir können uns vorstellen, wie frech und unverschämt die Menschen auf das Kreuz schauten. Auf das Kreuz schauten oder zeigten, schüttelten den Kopf und streckten ihre Zunge heraus. Sie verhöhnten den Herrn mit Worten und mit Gesten. Sie hatten das triumphierende Gefühl gegenüber einem wehrlosen Opfer. Gegen jemanden, dessen Hände und Füße angenagelt sind. Ja, was kann denn der noch tun? Den können wir ruhig verlachen, der kann uns ja nichts mehr anhaben. Da kann man leicht böse sagen und frech sein und spotten. Wie entsetzlich muss es für unseren Herrn Jesus gewesen sein, als diese grinsenden Gesichter und die stolzen, spöttischen Blicke am Kreuz vorbeigingen. Doch ist es bis heute anders geworden? Verhalten sich die Menschen heute nicht oftmals in ähnlicher Weise? Ja, gegen Gott, da kann man ja lachen. Da kann man ja spotten gegen Gott. Da gibt es ja heute schon ganze Kampagnen, die sich bewusst vorgenommen haben, gegen Gott zu spotten und ihn in den Schmutz zu ziehen. Denn wahrscheinlich gibt es ohne ihn ohnehin nicht. Es zogen ja vor 3 Jahren Busse quer durch, auch durch Deutschland und England, dass es keinen Gott gäbe. Und wenn es einen Gott gibt, dann ganz bestimmt keinen Gott, der sich ans Kreuz schlagen lässt. So hatte ich es zumindest da neulich in einer Illustrierten gelesen, als ich beim Augenarzt war. Die Illustrierte hatte mich nicht interessiert, aber der Artikel, der drin abgedruckt war, das war schon interessant. Da hat ein Reporter einen jungen Mann aus Deutschland interviewt, der zum Islam übergetreten war und jetzt nach Ägypten geflüchtet ist, weil er in Deutschland wahrscheinlich gesucht wird. Und von diesem Mann wird berichtet, dass er in jungen Jahren Gott kennenlernen wollte. Ursprünglich war er in der evangelischen Kirche. Jedoch im Konfirmandenunterricht hat er so miterlebt, anstatt gesunde biblische Lehre zu bekommen, wurden biblische Geschichten nur theatralisch nachgespielt. Es wurde recht locker damit umgegangen und er konnte auch nicht viel dabei empfinden. Er durfte sogar mal Jesus spielen bei dieser theatralischen Darstellung. Und in diesen Darstellungen konnte es dieser junge Mann nie richtig erfassen, dass Jesus Gott sein soll. Und wenn er selbst Jesus spielen konnte und er hat sich eben nur als diesen Menschen Jesus gesehen. Dass Jesus Gott sein soll und dass Gott einen Sohn haben kann, dass es einen dreieinigen Gott gibt, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ein Gott und doch 3 Personen, 3 Personen doch ein Gott. Wenn nur wenigstens das gelehrt worden wäre im Konfirmandenunterricht, aber wahrscheinlich nicht mal das. Und dieser junge Mann, der hat Gott eigentlich gesucht, das sagt er in diesem Artikel. Im jungen Erwachsenenalter hat er sich mit verschiedenen religiösen Dingen beschäftigt, bis er dann auf einen Vortrag einer Islamistengruppe im Internet gestoßen ist. Einen Vortrag von einem Salafisten, ein extremer Moslem. Und dieser Vortrag hat ihn so angesprochen, dass er sich einen Koran bestellt hat. Und weil er im Christentum keinen Gott fand, der seinen Vorstellungen entsprach, auch nichts damit anfangen konnte, dass Gott einen Sohn haben sollte und dass dieser Sohn ans Kreuz gegangen sein sollte. Das war für ihn völlig unbegreiflich. Wahrscheinlich, weil es in der Kirche auch nicht gepredigt worden ist. Deswegen konnte er mit diesem, in Anführungszeichen, scheinbaren Gott des Islam mehr anfangen. Einem monotheistischen Gott. Einem, mit dem man was leisten muss, was bringen kann, der einen dann in sein Paradies nimmt, wenn man entsprechendes tut. Es ist eine Katastrophe. So gibt es heute nicht wenige Fälle hier in Deutschland, dass Deutsche zum Islam übertreten. Woran liegt das? Es ist traurig, dass unsere Kirchen so weit abgedriftet sind, dass man die Wahrheit nicht mehr hört. Wir wollen aber an dieser Stelle nicht allein den Kirchen die Schuld geben. Es liegt auch an uns. Bringen wir das Evangelium raus. Bringen wir es unter die Menschen. Sagen wir es den Menschen draußen. Wer weiß es, was es heißt, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist und dass Gott die Menschen so sehr liebt. Also an solch einem Beispiel sehen wir, wie ein Mensch von dem lebendigen Gott immer weiter abdriften kann, bis er in einer ganz anderen Religion landet, in einem ganz verkehrten Gottesbild. Der Islam kann keinen Gott gebrauchen, der für Sünder ans Kreuz geht. Das kann der Islam nicht brauchen. Doch wie wunderbar ist es, dass wir durch Gottes Gnade wissen dürfen, ohne stolz zu sein, dass es keinen anderen Weg zum Vater gibt, als nur über den Sohn, über das Kreuz, über sein Erlösungswerk. Und wie war es damals bei den Juden? Und allermeist bis heute? Sie haben es auch nicht erkannt, dass Jesus der Christus ist. Und dass Gott seinen Sohn ins Kreuz senden wird. Dass der Christus, der kommen soll, ein ewiges Erlösungswerk vollbringen wird. Somit warten die Juden bis heute auf den Messias. Sie warten ja immer noch. Und wisst ihr, warum sie gerade auf den Antichristen reinfallen werden? Weil sie den Herrn Jesus nicht angenommen haben. Drum werden sie einen anderen annehmen, der vielleicht in seinem Namen kommt. Der Antichrist. Kommen wir zu Vers 29. Und die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten die Köpfe und sprachen, ha, wer du den Tempel zerstörst in 3 Tagen und aufbaust, hilf dir selbst und steige vom Kreuz herab. Vers 31, gleicherweise spotteten auch die hohen Priester untereinander, samt den Schriftgelehrten und sprachen, anderen hat er geholfen, sich selbst kann er nicht helfen. Vers 32, der Christus, der König Israels, steige nun vom Kreuze herab, auf das wir sehen und glauben. Auch die, welche mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn. Die Juden hätten nur an Jesus als den Messias geglaubt, wenn er tatsächlich noch ein Wunder vollbracht hätte am Kreuz. Wenn sich die Nägel von seinen Händen und von seinen Füßen auf einmal gelöst hätten und wenn er plötzlich auf übermenschliche Weise sich von diesem Leiden befreit hätte. Aber wir fragen uns, wie dumm waren diese Menschen? Wie töricht? Wir wollen sie nicht verurteilen, aber wie töricht war das? Hatte Jesus nicht Wunder genug getan? Mussten sie jetzt noch ein Wunder sehen, als er am Kreuz hing? Als er durch das ganze Land zog, hat er fortwährend nichts anderes als Wunder getan. Und jedermann im ganzen Land konnte seine Herrlichkeit schauen und sich über seine Lehren verwundern, dass er nicht einer von ihnen war. Und was er jetzt durchlitt, liebe Geschwister, das war mehr als ein Wunder. Das war größer als ein Wunder. Denn gerade jetzt vollbrachte er in seinem Leiden, in seinen Qualen, in seinem Sterben, in seinem Blutvergießen den Sieg für Zeit und Ewigkeit über Sünde, über den Tod und über den Teufel. Diese Sache, die hier am Kreuz geschehen ist, die hat tatsächlich dem Teufel den Kopf gekostet. Das müssen wir sehen. Es wäre die größte Blamage gewesen oder die größte Niederlage, wenn der Jesus vom Kreuz runtergestiegen wäre. Diese Sache, dass der Herr Jesus am Kreuz ausgeharrt hat, die hat dem Teufel, dieser alten Schlange, den Kopf gekostet. Diese Sache am Kreuz, die löst bis heute Menschen von Fesseln, von Banden und von der Sünde. Diese Sache am Kreuz bringt bis heute unzählig viele Menschen in die Gemeinschaft mit Gott. Und diese Sache am Kreuz wird eines Tages die ganze Schöpfung wiederherstellen, wenn der Herr Jesus sein tausendjähriges Königreich antritt. Die ganze Schöpfung seufzt noch unter dem Sündenfall, aber sie wird wieder hergestellt werden, wenn der Herr Jesus seine Herrschaft antritt. Und liebe Geschwister, wer dies erfasst hat, der braucht kein Wunder. Der braucht kein anderes Wunder am Kreuz, sondern er braucht Jesus. Er braucht den Erlöser, er braucht Jesus. So wie es der Liederdichter ausdrückt, wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stund. Sieh, Sünder, sieh. Wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stund. Vers 33. Als aber die sechste Stunde kam, brach eine Finsternis herein über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Das heißt übersetzt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und etliche der Umstehenden, die es hören, sprachen: siehe, er ruft Elia. Einer aber lief und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, tränkte ihn und sprach: halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt. Sie warteten also immer noch auf ein Wunder. Vielleicht geschieht doch noch ein Wunder. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Telestai. Was heißt, es ist alles bezahlt. Es ist alles ausgestanden. Die Strafe der Sünde ist bezahlt. Die Strafe der Sünde ist bezahlt für jeden, der da glaubt. Jesus hat den Sieg errungen. Jesus hat deine Strafe auf sich genommen. Jesus hat eine unwiederbringliche ewige Erlösung geschaffen. Es ist alles bezahlt. Zu gleicher Zeit riss der Vorhang im Tempel in zwei. Von oben an bis unten aus. Was hat das zu bedeuten, auf einmal im Tempel, dass da jetzt sowas geschieht? Der alttestamentliche Gottesdienst ist jetzt außer Kraft gesetzt. Der Weg vom Heiligtum ins Allerheiligste ist frei. Das Blut von Böcken und Kälbern ist nicht mehr entscheidend. Jesus hat mit seinem eigenen Blut den Zugang ins Allerheiligste frei gemacht. Und kommen wir jetzt nochmals unter das Kreuz. Da ist einer der römischen Soldaten, ein Hauptmann, ein Centurio. Der hat diesen Befehl und die Aufgabe bekommen, diese Kreuzigung zu vollstrecken. Wir wissen nicht, wie viele Soldaten dabei waren. Sicherlich waren es viele. Alles zu überblicken, alles zu überwachen, alles zu überschauen. Der Hauptmann, dieser Centurio, hatte die Aufsicht. Er hatte Anweisung gegeben. Und dieser Mann hatte Jesus und diese meuternde Menge natürlich auch seine Soldaten fortwährend im Blickfeld. Aber dieser Jesus, der war ihm aufgefallen. Der war nicht wie die beiden Männer, die zur Linken und zur Rechten von Jesus gekreuzigt worden sind. Dieser Jesus war ganz anders. Dieser Jesus war ihm aufgefallen. Es war so sonderbar, dass er sich nicht gewehrt hatte. Es war an Jesus so sonderbar, dass er nicht geklagt hatte. Es war auch an Jesus sonderbar, dass er nicht geschimpft hatte. Noch sonderbarer war es für den Hauptmann, dass dieser Jesus für seine Feinde gebetet hat. Und dieser Jesus hat selbst noch gebetet, als er am Kreuz hing, hat liebevolle Worte ausgesprochen. Und jetzt ist schon 3 Stunden Finsternis. Und jetzt senkt Jesus das Haupt und die Erde bebt und die Felsen spalten sich. Was für ein Naturschauspiel noch dazu. Wie furchtsam selbst für hartgesottene Kriegsknechte. Sie mussten erkennen, hier sind andere Mächte am Wirken. Mächte, über die auch sie nicht Herr sind. Und jetzt lesen wir in Vers 39. Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüberstand, sah, dass er, also Jesus, auf solche Weise verschied, sprach er: Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Welch ein Bekenntnis! Ein Bekenntnis eines Heiden. Bedenken wir das nochmal. Jesus war von seinem eigenen Volk zum Tode verurteilt worden. Wegen was? Weil er sagte, dass er der Sohn Gottes sei. Die Seinen hatten ihn nicht erkannt. Doch wie viel erstaunlicher und interessanter ist es, dass jetzt diejenigen ihn erkennen, welche ihn vorher überhaupt nicht gekannt hatten. Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn, sagt dieser Hauptmann. Welch eine Aussage. Diese Aussage und dieses Zeugnis entscheiden bis zum heutigen Tag, ob jemand errettet werden kann oder ob er verloren geht. Ich sage nicht, wenn jemand zugibt und sagt, Jesus ist Gottes Sohn, dass er dann errettet ist, das sage ich nicht, nein. Denn das alles Entscheidende ist, ob er durch Jesus mit Gott versöhnt ist. Da kann jemand lang sagen, Jesus ist Gottes Sohn, das wollte auch der letzte Papst beweisen. Wir wissen nicht, ob er im Himmel sein wird. Aber das ist der Anfang. Ich muss erkennen, dass Jesus Gottes Sohn ist und dass es einen dreieinigen Gott gibt und dass dieser Jesus für die Sünden der Welt und auch für deine und meine Sünden gestorben ist. Welch eine Aussage eines Mannes, der mit dieser Sache zunächst gar nichts zu tun hatte, der nur Jesus gesehen hatte und wie er sich verhalten hatte und wie er gestorben ist. Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn, das konnte bezeugen. Und es ist sehr wahrscheinlich, könnte wahrscheinlich sein, dass wir diesen Mann eines Tages im Himmel sehen. Doch wir glauben nicht nur, dass Jesus Gottes Sohn ist, weil das dieser Hauptmann bestätigt hat, sondern weil wir erkannt haben, wie sehr Gott uns liebt, dass er sogar seinen eigenen Sohn für uns alle dahingegeben hat. Und ich frage uns, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Durch Jesus, welcher der wahrhaftige Gott und das ewige Leben ist. Er möge unsere tägliche Freude sein, unsere tägliche Kraft und Speise. Ihm sei die Ehre, Preis, Dank und Anbetung. Amen.